Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats und Cold Brews und eventuell sogar dem Start einer neuen kleinen Serie. Und zwar war ich letzte Woche in Hasloch bei THP und habe mir von Matthias erklären lassen, wie das ganze Thema mit dem Bremsen, mit dem Einbremsen von Belägen und so geht. Und dann habe ich mir ihn sofort geschnappt und habe ihn ganz kurzfristig in den Podcast eingeladen, weil ich gedacht habe, die ganzen Sachen, die ich dort lerne, die möchte ich eigentlich auch im Podcast weitergeben. Deshalb freue ich mich total, dass er so kurzfristig zugesagt hat. Hey Matthias, vielen Dank, dass du da bist.
Hi Tobi. Ja, vielen Dank. Etwas überraschend, aber ich freue mich sehr.
Du hast ja wirklich, du hast gesagt, ja, können wir gerne mal machen. 3 Tage später sitzen wir hier und machen Podcast. Ich glaube, damit hast du auch nicht so gerechnet. Ne? Bei mir darf man nicht zu schnell zusagen. Ansonsten ist man gleich verhaftet.
Ja, das stimmt. Aber ich konnte dann aus dem Grund auch gar nicht zu sehr nervös werden. Also jetzt war schon etwas, aber so viel Zeit war ja dann gar nicht.
Ja, das ist doch das Beste. Wie gesagt, wir sprechen heute um das... Also grundsätzlich geht es ums Thema Bremsen, aber gar nicht so richtig krass die Technik und das Produkt dahinter, sondern es geht vor allen Dingen irgendwie mal um das Thema, was ist eine Bremse, was für Bauteile hat eine Bremse und wie kriege ich die beste Performance aus meiner Bremse raus. Du bist natürlich jetzt von THP, aber es soll gar nicht so viel jetzt nur um das Thema THP gehen, sondern es soll vor allen Dingen grundsätzlich den Zuhörern einfach mal so ein bisschen mehr Gespür geben für das Thema Bremsen. Einfach aus dem Grund, weil ich so viele Sachen nicht wusste, die du mir dann erklärt hast. Und ich glaube, das wird richtig spannend. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich kurz ein bisschen mit dir über dich reden. Wir kennen uns jetzt ungefähr, ich glaube, seit 3 Jahren oder so, ne? Ich weiß, du bist aber schon relativ lange Podcast-Hörer von uns, oder?
Ja, das stimmt. Also Podcast höre ich im Privaten sehr viel und auch sehr viel Fahrrad-Podcasts und unter anderem halt euren. Da habe ich jetzt dann auch in den letzten Tagen ganz viele Folgen gehört. Fand ich sehr interessant. Und da ging es auch ein paar Mal um Bremse.
Ja, genau. Ja, Dennis und ich sind ja beide für THP unterwegs. Mhm. Von daher sprechen wir da immer mal wieder drüber, weil wir auch die Möglichkeit haben, zu euch zu kommen. Du kommst ja aus der Pfalz und beziehungsweise wohnst in der Pfalz. Aber bist du dort auch aufgewachsen?
Ja, ich bin hier aufgewachsen, aber ich bin die lustige Mischung aus Pfalz und Tirol. Also meine Mutter ist aus Tirol und mein Vater hier aus der Pfalz. Wohnen aber schon immer hier. Und ja, ich spreche auch den Tiroler Dialekt nicht. Ich verstehe ihn, aber ich spreche ihn zum Beispiel nicht. Meine Cousine in Tirol, die hat mir es auch irgendwann mal verboten, weil sich das anscheinend so peinlich anhört. Ja. Also ich bin Pfälzer und Tiroler.
Ja, okay. THP ist ja ein Hasloch, also das ist quasi gleich am Rande der, wie nennt sich denn die Bergkette? Ist das dann,
das ist die,
hat die einen speziellen Namen?
Ja, also der Pfälzer Wald und bei uns halt hier ist die Mittelhart, wo wir sind. Hart mit Doppel-A.
Ah Hart. Ja. Und wie weit entfernt davon wohnst du?
Also ich persönlich wohne direkt am Wald und hier Hasloch, das sind dann jetzt so 8 Kilometer sind sich vielleicht 5 Kilometer und dann ist man dann im Wald, hat halt hier eine weite Range. Dadurch, dass ich jetzt direkt an der Weinstraße am Wald wohne, ist halt das Einzugsgebiet etwas kleiner. Also ich fahre meistens dieselben Strecken.
Ja, das ist, wenn man so diesen Vorteil hat, dass man wirklich aus der Haustür raus auf die Trails stolpern kann, das ist schon geil, ne? Aber man fährt dann auch wirklich viel immer, vor allem wenn die dann noch gut sind, dann fährt man schon auch viel die gleichen.
Ja, wir haben jetzt legale Trails. Also damals, als ich angefangen habe mit dem Mountainbiken, war das ja immer noch geduldet hier in der Pfalz, sag ich mal. Es gab zwar auch diese 2-Meter-Regel, aber die wurde jetzt nicht so streng angewandt wie in Baden-Württemberg und da hat man das mit Freundlichkeiten so auf dem Trail gemacht, was nach wie vor das Beste ist, aber jetzt haben wir durch den RV Edelweiß halt 3 legale Strecken, die sind für mich halt super schnell erreichbar und da freue ich mich wahnsinnig drüber, dass es diesen Schritt gab und dass das Mountainbiken ein bisschen mehr akzeptiert wird im Wald, also weil da gab es ja immer die Diskrepanz zwischen Wanderer und Mountainbiker.
Das ist ja. Ich meine, das ist ja überall so, was ich bei euch wirklich cool finde. Ihr habt es halt wirklich geschafft, diesen RV Edelweiß nochmal wieder so neu zu beleben, zumindest diese Radabteilung. Ne? Wir durften jetzt beim Training letzte Woche dabei sein und haben da so ein bisschen Insights bekommen. Und das ist ja echt ganz cool, dass ihr wirklich von so, ich glaube so, was waren da noch, 10 Karteileichen oder so, die da halt irgendwie rumgedümpelt sind. Und diese Radsportabteilung gab es im Grunde nicht. Jetzt weit über 100 Mitglieder. Ne?
Das ging dann schnell. Also der Verein wurde sozusagen reaktiviert. Es war, so wie ich das noch aus meiner Jugend und Kindheit kenne, war das halt ein Rennradverein mit einem eigenen Rennen in Deidesheim auch, was ziemlich krass war, weil da war so eine ganz scharfe Kurve drin. Und dann gab es auch früher Mountainbike-Rennen, so Cross-Country-Rennen in diesem Sensental. Aber dann wurde es sehr ruhig um den Verein. Also er war nicht so plakativ und jetzt hat das voll den Schub. Und also da die Vorsitzenden oder die da aktiv sind, also echt Chapeau. Und es ist auch eine wahnsinnig tolle Stimmung. Also das ist, donnerstags bin ich manchmal beim Training auch und dann danach, also während dem Training ist schön, aber auch beim Après-Belo ist es dann echt toll. Also,
ja, da durften wir ja auch dabei sein. Also es war wirklich cool. Man hat irgendwie den Grill rausgerollt, hat irgendwie Würstchen gegrillt und Bier getrunken und so. Und es war echt eine super coole Stimmung. Und wir haben dann uns irgendwann da vom Acker gemacht, aber uns wurde erzählt, manchmal geht das auch bis 4 Uhr, was ich für einen klassischen Donnerstag doch echt sportlich finde.
Ja, kleiner Freitag hat er auf der
Donnerstag. Ja. Ja, genau.
So lang war ich jetzt noch nicht so, da, aber ja.
Wie ist denn so deine Leidenschaft zum Mountainbiken eigentlich geweckt worden? War das schon immer oder ist das erst jetzt in den letzten Jahren gekommen?
Kam ganz spät und ist für mich immer noch so ein bisschen ein Rätsel, aber ich glaube, ich habe auch die Antwort so ein bisschen drauf. Ich habe erst mit 23 angefangen mit Mountainbiken. Der Hintergrund war, da habe ich Zivildienst begonnen in Füssen im Allgäu, in der Jugendherberge dort. Und ich war halt schon Skifahrer und da habe ich dann auch gedacht, naja, da kann ich dann im Winter Skifahren gehen. Da hat aber einer der Zivis dort gemeint, also wenn ich im Sommer Spaß haben möchte mit den anderen, dann brauche ich ein Mountainbike, weil die fahren im Sommer alle Mountainbike und im Winter alle Ski oder Snowboard. Und ein Freund von mir hier, der hatte schon ein Mountainbike, der war immer mit seinem Vater unterwegs. Ein anderer hat sich dann auch eins gekauft. Dann habe ich mir auch ein Mountainbike zugelegt und das war dann so der Startschuss. Das war... Und ich war als Kind eher unsportlich und ich habe aber immer häufig was mit Ball gemacht und ich habe für Ball kein Talent, leider. Aber ich habe es in allerlei Richtungen probiert, also ganz viel unterschiedliche Ballsportarten. Und dann kam ich zum Fahrradfahren und hatte halt dort sofort dieses Erfolgserlebnis. Also ich bin bei der ersten Tour musste ich die Hälfte schieben. Und bei der nächsten Tour kam ich dann schon ein bisschen weiter und immer weiter. Und dann war ich irgendwann oben am Gipfel und dann gingen 2 Gipfel. Und es ging dann halt immer so, also es war sehr befriedigend. Und dann habe ich mit Mountainbiken so angefangen und auch in Füssen halt sehr viel gefahren, was sehr schön war. Und dann hier in der Pfalz, was wahnsinnig gut zum Mountainbiken ist in meinem Dafürhalten. Und dann kam Rennrad. Wollte ich unbedingt Rennrad fahren, habe halt immer schon so Radrennen geguckt und dann kamen eigentlich so alle Fahrradgattungen. Und hier in der Pfalz ist auch Klappradfahren zum Beispiel ein Riesending. Gibt's den Karl mit Klapprad Cup jährlich und den World Club gab es auch mal. Also das ist ein skurriles Klappradrennen. Also alle Facetten des Radfahrens, aber was sofort mit einherging bei mir mit dem Radfahren, also ich liebe gleichermaßen das Fahren des Rades als auch das Schrauben am Rad.
Ja, das merkt man eben so krass bei dir. Also wir haben ja schon, du bist immer so mein Telefonjoker, wenn ich irgendwo stehe und habe gerade ein Problem, dann weiß ich, dich kann ich anrufen und du hast meistens irgendwie eine Lösung da drauf. Und wenn du die nicht hast, dann kümmerst du dich drum, dass du die bekommst. Und das finde ich echt richtig stark und das hat mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und das ist wirklich krass. Du bist halt wirklich so ein kleines Schrauberlexikon und weißt halt super viel. Wie kam das, dass du da so, dass du das Schrauben auch so für dich entdeckt hast und vor allen Dingen dann auch so tief dich da reingearbeitet hast?
Ja, also Ich würde jetzt sagen, meine Skills oder mein Wissen ist noch normal. Also meine Kollegen jetzt zum Beispiel auch bei der Arbeit oder in den Fahrradläden, wo ich zuvor gearbeitet habe, da ist halt auch ein brutales Wissen. Also das, ich denke, jeder Fahrradmechaniker hat durch die Erfahrung oder das Daily Business so viel Erfahrung, dass ich jetzt meine Skills eher als normal erachten würde. Ich habe Kfz-Elektriker gelernt und habe dann halt Omnibusse geschraubt und dann war halt sofort, okay, also Fahrrad muss ich auch machen. Es ist zwar auch sehr vielschichtig, sage ich mal, aber es ist halt schon anders als jetzt irgendwie Auto, Motorrad oder sowas.
Ist es besser oder ist es schlechter und was sind die Unterschiede? Also klar, es ist alles größer, es ist alles schwerer. Wobei teilweise gab es ja den Trend, dass zumindest von der Geometrie so das eine oder andere Fahrrad auch Richtung Omnibus tendiert hat.
Ja, also die Werkzeuge sind halt anders und die Teile sind halt filigraner. Das Fahrrad hat ja jetzt häufig noch diesen außenliegenden Antrieb, was recht ungewöhnlich ist. Also ein Autoingenieur hat halt relativ schnell angefangen, Sachen abzukapseln. Beim Fahrrad haben wir das noch, was halt aber auch leicht zu warten ist und leichter und auch günstiger.
Es hat doch mal hier den Versuch gegeben, das auch irgendwie einzubauen ins Rad. Ich glaube, das war Honda, ne? Die haben da versucht, das irgendwie mit dem World Cup Rad alles so den Antrieb einzubauen. Oder bin ich da ganz falsch? Nee, schon, ne?
Nee, das gab's. Und jetzt wäre ja zum Beispiel auch die MGU von Pinion oder Intradrive, also so Antriebseinheiten, die Getriebe und Motor gleichermaßen sind. Da geht's schon hin, weil halt auch die Leistung der E-Bikes immer höher werden. Und da kommt der Kettenantrieb so ein bisschen an die Grenzen. Also wenn das Rennen jetzt immer weitergehen sollte, mehr Power, mehr Power,
ja,
mehr Power.
Ja, aktuell schaut's ja echt so ein bisschen aus, ne? Ja. Als ob das so ist. Ja, das ist schon spannend. Aber hast du das Gefühl, dass die Bikes, also dadurch, dass das alles ein bisschen leichter ist und ein bisschen filigraner ist, muss das natürlich auch alles ein bisschen besser passen, denke ich mir so. Ist es so, dass es filigraner ist, an einem Rad zu schrauben, weil wenn da eine Bremsscheibe schleift, dann merkst du das halt sofort. Mhm. Wenn das beim Omnibus ist, das schleift sich ein. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
Ja, es ist schon feiner, das Rad. Das auf jeden Fall. Spaltmaße und alles sind geringer und jetzt die Feinjustierung von einem Schaltwerk oder so, das ist viel genauer. Es geht auch viel mehr um Geräusch. Und wenn du ja jetzt mit dem Rennrad zum Beispiel fährst und die Schaltung ist perfekt eingestellt und du fährst allein im Wald und du hörst dann halt nur dieses leise Rascheln von der Kette und du weißt, okay, das ist jetzt perfekt eingestellt, dann ist es halt auch was sehr Schönes. Das kriegst du beim Bus jetzt vielleicht nicht so ganz mit.
Ja, verstehe.
Oder wenn man da jetzt halt was Lautes hört im Bus, ist es eher besorgniserregend, aber.
Dann sollte man mal rechts ranfahren, ja. Auf alle Fälle. Okay, und dann hast du ja schon erzählt, du bist dann in verschiedenen Bikeläden gelandet und dann bist du jetzt ja zur TRP gekommen. Mhm. Was ist dein Job dort?
Ich bin im R&D, also in Forschung und Entwicklung tätig und meine Position ist Technical Coordinator. Das bedeutet, dass ich Prototypen-Teile bekomme aus Taiwan und teste die selbst. Betreue damit Testfahrer, die ich habe, die dann halt Feedback geben oder ich gebe Feedback. Ich fahre aber auch mit Produkten dann zum Kunden. Das sind dann halt immer Brands, also OE-Kunde meistens. Habe aber auch so übergreifend, helfe ich anderen Abteilungen. Ich baue auch viele Räder auf, also zum Beispiel auch für Messen auf der Eurobike. War ich sehr stolz. Also letztes Jahr und vorletztes Jahr war dann fast jedes Rad, das dort ausgestellt war, von mir aufgebaut. Ich mache dann aber natürlich auch, die Marke XY ist an einem neuen Teil, was auf den Markt kommt, interessiert. Und dann baue ich bei denen ein Rad auf oder die schicken mir einen Rahmen und ich baue es auf und liefere es dann zu denen aus. Ja.
Also alles, ja, alles rund. Und rundrum, dass die Produkte halt gut präsentiert werden, vor allen Dingen, und halt, dass sie dann auch gut bei rauskommen. Ja. Wie viel Spaß macht dir das Testen von Produkten?
Ja, super viel Spaß. Also es ist auch jetzt so Prototypen. Früher, als ich noch nicht in der Fahrradbranche gearbeitet habe, war eine der interessantesten Sachen für mich die Eurobike. Und dann auf MTB News gab es halt früher halt immer diese Rundgänge. Das gibt's immer noch, das hat sich ein bisschen geändert. Aber das war früher wahnsinnig interessant, neue Produkte zu sehen. Und ich finde immer noch, dass es ein sehr glücklicher Zufall ist, dass ich jetzt bei Tecpro THP arbeite, weil ich bekomme jetzt noch die Teile, bevor sie halt Media oder irgendjemand gesehen hat. Und kann dann halt...
Du musst nicht mal was dafür zahlen.
Ja, und also finde es wahnsinnig interessant. Und ich teste es dann auch sehr gerne und kann, glaube ich, auch recht gut so Unterschiede fühlen, spüren oder so. Auch wenn ich jetzt nicht der beste Mountainbiker oder Rennradfahrer bin, habe ich aber, glaube ich, doch bin ich da recht sensibel. Ja, und das ist wirklich sehr schön, ja. Und so.
Ich glaube, das.
Entschuldigung.
Ja, sprich weiter.
So Hauptprojekte, die ich jetzt betreue, vielleicht noch so, um den, meinen Job dann halt vielleicht ein bisschen besser zu beschreiben. Also so ein großes Projekt war die THP Vista. Das ist unsere Gruppe für Travel und Rennrad. Und die habe ich halt von recht früh begleitet bis dann in den Markt rein. Und das ist auch sehr befriedigend. Und aktuell ist es jetzt unser ABS-System. Wo ich sehr stark involviert bin. Ja, das macht echt Spaß.
Sind ja beides interessante Produkte. Ich meine, ABS kann man sich was drunter vorstellen. Aber gerade das Thema Vista, ihr seid, soweit ich weiß, die Ersten, die wirklich eine komplette Schaltung gebaut haben, die zusammen und die auf die Classify-Narbe, also eine schaltbare Narbe, abgestimmt ist, oder?
Also Classify hatte das Problem, die hatten diese Zweigangnarbe, die mit Bluetooth angesteuert wird. Und sie hatten halt so einen kleinen Schalter, der ins Lenkerband eingewickelt wurde. Aber das war halt für viele Endkonsumenten uncool, da so einen Mikroschalter zu haben. Die wollten halt schalten, wie sie es gewohnt sind, am Bremsschalthebel mit Knöpfen. Und da waren wir die Ersten, die dann in Kooperation das mit denen, also eine Zusammenarbeit, wir haben halt die Schalthebel hergegeben und steuern dann halt mit unserem System deren Steckachse an. Und ja, das ist ein total praktisches System.
Ja, also es ist wirklich spannend, es ist komplett anderes, sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, von wegen, du hast ein ganz gutes Gefühl und ich glaube, das ist auch was, was einen vielleicht vom Omnibus Schrauber abhebt, oder? Da ist weniger mit Gefühl. Und beim Radfahren ist wirklich, also du sitzt drauf und Sachen, die du vielleicht gar nicht messen kannst, spürst du, wenn du das Rad halt bewegst, oder? Aber auch nur dann. Und da muss man schon wirklich sehr geschult, sehr interessiert sein und irgendwie sehr feinfühlig, um wirklich zu merken, ah ja, okay, das könnte man noch so verändern oder das könnte man noch so verändern, oder?
Ja, weißt du, also wenn jetzt ein Omnibus ein Problem hat oder so, dann muss man auch Probefahrten machen und muss dann halt gucken, ist es noch da, ist es weg oder so, je nachdem, was es ist. Was, glaube ich, der große Unterschied ist beim Fahrrad, also als ich noch Single war, da standen die Fahrräder bei mir im Wohnzimmer, weil ja, das Rad an sich halt irgendwie auch ein Stilelement sein kann oder ja, weil mich das halt schon so berührt. Selbst wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, einen Omnibus ins Wohnzimmer reinzustellen, würde ich es nicht tun, weil da ist irgendwie die Bindung anders.
Es wäre voll für den Hingucker. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Also damit, das würde man, ja.
Ja.
Okay. Wenn man über das ganze Thema Bremsen jetzt spricht, dann klar, ne? Also ich meine, jeder weiß, wie eine Bremse funktioniert. Mhm. Und wenn wir über Bremsen sprechen, dann sind das hydraulische Bremsen. Es gibt natürlich auch andere, aber auf den hochwertigen Mountainbikes, mit denen wir uns bewegen, sind halt irgendwie hydraulische Bremsen. Die bestehen aus dem Geberzylinder, aus dem Nehmerzylinder. Mhm. Da sind halt irgendwie, ist eine Leitung dazwischen und Bremsscheiben und Bremsbeläge.
Ja.
Und diese ganzen unterschiedlichen Sachen müssen halt gut zusammenpassen. Was ist die Herausforderung daran, eine gute Bremse zu machen? Weil das ist ja schon auch es gelingt ja auch nicht jedem, eine wirklich gute Bremse zu machen. Und manche Firmen hatten in der Vergangenheit wirklich große Schwierigkeiten, ihre Bremse gut zu machen oder wieder gut zu machen. Es gibt Firmen, die haben immer noch Schwierigkeiten damit, wirklich eine Bremse zu machen, die halt feinfühlig ist und bei der alles passt. Was ist das große, die große Schwierigkeit? Weil eigentlich sollte es doch kein Hexenwerk sein, so lange, wie es Bremsen schon gibt und hydraulische Bremsen schon gibt.
Ja, also es ist die Komposition der Bremse. Also wir haben einmal ein hydraulisches Übersetzungsverhältnis, also von Geber zu Nehmerkolben. Geber wäre jetzt dann halt oben im Bremsgriff und der Nehmer sind die Kolben unten im Bremssattel. Und deren Durchmesser sind dann halt entscheidend dafür, wie sich die Bremse anfühlt oder wie sich die Bremse verhält. Und dann gibt's halt noch die Ansteuerung dieses Kolbens, also mittels des Bremshebels oder des Griffs oder des Hebelblattes. Wenn ich das dann ziehe, dann gibt's dann halt so eine Ratio, so eine Ansteuerung, wie das halt betätigt wird. Und das sorgt halt auch dafür, wie sich die Bremse verhält. Und naja, also das, was jetzt subjektiv jeder Kunde tut, wenn er jetzt irgendwie einen Fahrradladen oder auf einer Messe sich ein Fahrrad anguckt, also er greift zum Bremshebel und prüft den Druckpunkt. Und ich finde, das ist halt sehr wichtig. Also dieser Druckpunkt, also ist der Punkt, wo man merkt, jetzt legen sich die Bremsbeläge an den Rotor an die Scheibe. Und das ist so, also der sollte passen. Und das ist das Schöne jetzt bei uns, bei Tektro-THP, da würde ich sagen, ist der Druckpunkt recht ähnlich wie eine Shimano-Bremse. Das war, bevor ich bei uns gearbeitet habe, eigentlich so für mich der Druckpunkt. Und wir bei Tektro-THP haben das auch. Also der Druckpunkt und die Modulation sind in meinem Dafürhalten das Wichtigste für eine gute Bremse.
Ist der Druckpunkt Geschmackssache?
Ja. Und der Druckpunkt, würde ich jetzt auch noch sagen, ist zum fahrerischen Können ist es auch noch wichtig. Also bist du jetzt ein normaler Mountainbiker oder ein normaler Fahrradfahrer, dann wirst du einen harten Druckpunkt mögen. Dann ist es halt sehr schön, es ist schön definiert und bremst und alles gut. Bist du jetzt aber ein Rennfahrer im Downhill oder so, dann könnte so ein harter Druckpunkt zur Ermüdung der Unterarme führen, also dieses Armpump zum Beispiel. Also wenn es jetzt eher Downhill-lastig ist, dann ist ein modulierbarer, weicherer Druckpunkt besser.
Okay. Kann man das innerhalb einer Bremse einstellen? Oder wenn ich den Druckpunkt haben möchte, dann muss ich die Bremse kaufen und wenn ich den Druckpunkt habe, dann muss ich die kaufen? Oder ist das alles einstellbar?
Es ist zum Teil einstellbar. Also bei uns merkt man jetzt das neue Topmodell, die Evo Pro, die hat eine Druckpunktverstellung, die macht das Ganze etwas weicher im Vergleich zu den beiden Bremsen, die jetzt unten drunter gerade jetzt released werden, neu, Evo Expert und Evo Comp, da ist der Druckpunkt härter. Ja, also darum ist die Pro vielleicht dann eher was für Racing und die Expert und die Comp für normal, aber das sind wirklich ganz tolle Bremsen. Also lediglich halt im ganz steilen, Arme lang und Finger sehr gestreckt, dann ist ein weicherer Druckpunkt vielleicht besser.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen. genau, weicherer Druckpunkt. Gibt's auch den Fall, dass du zu viel Bremspower hast, weil wir sprechen immer alle über Bremspower und wir brauchen mehr Bremspower, dies und das. Aber hast du das Gefühl, es gibt einen Punkt, bis dahin geht es und ab dann ist zu viel?
Ja, also das ist jetzt ganz klar, nennen wir Marken und also ist kein Problem, oder?
Kannst du machen, genau. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Also,
also bei der SRAM Maven, muss ich sagen, also selbst wenn ich das sehr gut finde, die Richtung von SRAM, dass sie jetzt vom DOT weggehen zu Mineralöl, das ist ein anderes Thema, können wir gerne noch anschneiden, warum ich DOT jetzt nicht so sehr mag, ist es so, dass die erste Ansteuerung dieser Bremse ist halt brachial. Und da gibt es viele Fans von und das ist auch okay, aber ich finde die erste Ansteuerung ist hart und mein Hauptgrund ist, also du hast dich an die SRAM Maven gewöhnt und du hast vielleicht noch ein zweites Rad, du gehst von der dann weg und hast auf der anderen dann halt eine Shimano XT oder von uns eine Bremse oder Magura, you name it, dann wirst du Probleme bekommen, weil dein Bremsverhalten sich an die Maven angepasst hat und ist nicht kompatibel zu anderen. Weil die halt, die steuert halt super hart ein.
Das ist ein bisschen wie ein Anker werfen, ne?
Ja, ich sag auch gar nicht, dass das verkehrt ist. Die haben ja jetzt auch nochmal nachgesteuert, haben andere Kolben und die Ansteuerung des Hebelblattes geändert, was das dann ein klein bisschen wieder normaler oder modulierbarer macht. Ja, ich glaube, das ist dann ähnlich wie der, wie bei der Motorleistung des E-Bikes. Wir können halt sagen, wir brauchen mehr Power, mehr Power, mehr Power. Die Wahrheit liegt dann halt auf dem Trail oder auf der Rennstrecke. Also mit unseren Bremsen sind wir halt im Downhill World Cup sehr erfolgreich, auch im Cross Country. Und ich glaube, da wird sich's zeigen.
Ja. Wenn wir jetzt über das Thema E-Bike sprechen, und das ist natürlich einfach ein Riesenthema, ne? Was hat das E-Bike auch für Herausforderungen für Bremsen gebracht?
Das war bei uns ein Thema damals, als die E-Bikes so rauskamen, weil das Systemgewicht halt höher wurde. Also das Rad hat schon mal 25 Kilo gewogen. Dann war vielleicht der Fahrer, der das hatte, dann jetzt auch nicht... Also, vielleicht dann auch vom Gewicht her etwas höher, weil, also die Möglichkeit war ja da, du kommst dann halt auch sehr weit hoch auf Pässe und alles. Am Gardasee gibt es ja sehr, sehr lange Abfahrten. Wenn du dann zum Beispiel auch jetzt noch so ein Bremser bist, der jetzt nicht punktuell bremst, sondern halt schleifen lässt, dann kommt halt sehr viel Hitze rein. Also das Systemgewicht ist halt gewachsen und dann hat man auch, glaube ich, gesagt, bei 150 Kilo ist Schluss, System. Und das ist dann halt schon für die Bremse viel. Also da muss dann halt die Bremse auch viel aushalten. Da wurde dann auch nachgesteuert. Also bei uns gab es damals dann einen Wechsel. Wir haben dickere Scheiben benommen. Wir sind von 1,8 auf 2,3 Millimeter starke Scheiben. Wir haben unser Öl angepasst. Wir haben die Hitzeabschirmung angepasst vom Bremsbelag in den Bremssattel, der eingeleitet wird. Also da kann man Hitze versuchen abzuschirmen. Und das in Summe hat dazu geführt, dass wir halt kein Problem mehr mit Hitze haben.
Aber grundsätzlich ist Hitze schon einfach so der größte Feind von einer guten Bremsperformance, oder?
Ist der größte Feind, aber ein bisschen Hitze braucht man schon. Also wenn man jetzt die Bremse so hoch dimensioniert, dass man jetzt mit 220er Scheiben rumfährt, aber man kriegt die gar nicht so richtig auf Temperatur, weil das Gelände nicht steil genug ist oder es kommt nicht zu viel Hitze in den Rotor rein, dann ist das Verhältnis dieser beiden Reibpartner, also Reibpartner sind für mich die Scheibe und die Beläge, ist das nicht ideal. Also idealer ist schon, wenn da ein bisschen Hitze ist, nicht zu viel, weil dann verzögert sie halt so, wie sie sein sollte.
Ja, das ist zum Beispiel was ich dann jetzt von dir gelernt habe, was ich nicht wusste, eben, dass es auch zu groß und damit einfach eine zu kalte Bremse geben kann und dass dann die Bremsperformance eben auch nicht so gut ist, sondern dass man da schon irgendwie gucken sollte, wo ist man unterwegs und man muss natürlich jetzt nicht vor jeder Fahrt bremsen und Scheiben wechseln, aber trotzdem sollte man schon irgendwie so beim Aufbauen so ein bisschen auf seine Hometrails achten, oder?
Ja, also ich nehme jetzt hier mal den Pfälzerwald. Das sind ja die Abfahrten nicht so lang, also die höchste Erhebung, die wir haben, also es sind so 400 Höhenmeter, die man so machen kann. Und da kann man Beläge fahren, die weicher sind, die bissiger sind, die dann vielleicht schneller verschleißen, aber der Verschleiß ist hier nicht so hoch wegen der Topografie. Bin ich jetzt, lebe ich jetzt direkt neben einem Bikepark und ich fahre jeden Tag im Bikepark, dann würde das schon ins Geld gehen, wenn ich jetzt sehr weiche Beläge hätte, weil die verschleißen dann halt schneller. Also es ist so ein bisschen die Topografie und dann ist es halt auch so eine Geschmackssache mit den Belägen. Will ich, dass die so richtig reingreifen, sehr bissig, also der punktuelle Bremser, oder bin ich so ein bisschen Bremser, der auch gern mal ein bisschen schleifen lässt, dann wäre halt ein härterer Belag ganz gut.
Ja. Ihr bietet ja drei unterschiedliche Beläge an, Blau, Rot und Gold. oder kupferfarben. Mhm. Andere Hersteller bieten auch unterschiedliche an. Magura zum Beispiel hat einen Race-Belag und alles Mögliche. Mhm. Erzähl mal bitte kurz anhand eurer Beläge, was ist der Unterschied zwischen diesen Belägen und für wen ist was gut?
Mhm. Also im Tektro-Lineup haben wir noch mehr Belagsmischung, aber im TRP, also TRP steht ja für Tektro Racing Products, haben wir drei Beläge. Die sind, also einer ist der vollmetallische, unser gesinterter in dieser Kupferfarbe, der ist wirklich sehr brachial, also der ist, hält auch sehr lange, der Belag, der verschleißt aber die Scheibe sehr schnell. Der ist wunderbar mhm. für matschige, schlammige Verhältnisse, kalt oder so, dann das macht dem nichts aus, leidet halt ein bisschen dann bei in der Reitpartnerschaft die Scheibe drunter.
Dann mhm. haben wenn du sagst, sie verschleißt schnell, wie schnell kann so eine Scheibe verschleißen? Weil die meisten Leute, ich zum Beispiel auch, mhm. tauschen ja überwiegend Beläge und erst sehr selten Scheiben und meistens, wenn sie irgendwie krumm sind oder so. Aber erstens, wie schnell verschleißt so eine Scheibe und wie sehe ich das?
Sehen tust du das, also wir haben so Indikatoren, Punkte drauf, da ist schwarze Farbe mit eingearbeitet. Sieht man diese schwarze Farbe nicht mehr, dann hat man halt die Verschleißgrenze erreicht. Wäre jetzt bei unserem 2,3 mm Rotor, wäre dann 1,9 mm, dann ist das Schluss. Und mhm. dann sollte man die Scheibe tauschen. Man kann so eine Scheibe zum Beispiel auch blau bremsen, also Hitze, das kann sehr schnell gehen. Also auch in, ja. bei einer Abfahrt schon im Bikepark, dann ist sie auch für die Tonne, also geht nicht mehr. Ansonsten halten Scheiben sehr lang, außer es kommt halt viel Schlamm dazu. Also so Sand oder so, die dann da drin sind, das ist auch eher ungünstig.
Hm. Okay. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu den Belägen gehen, genau, wir haben jetzt den Kupfer besprochen.
Ja, dann haben wir noch unsere semimetallischen, da haben wir zum einen, also da sind Kupfermetallteile mit drin, darum ist er so halt semi-metallisch und der Rest ist halt so eine Mischung aus Harz und Reitmaterialien. Also die Beläge bestehen schon aus sehr viel unterschiedlichen Materialien in Pulverform. Das wird bei uns zum Beispiel auch sehr geheim gehalten. Also es ist ähnlich wie das Cola-Rezept. Bei uns in der Firma wissen nur drei Leute über die Belagzusammensetzung. Also die Beläge werden auch bei uns...
Hörst du dazu?
Nee. Ich habe aber den einen kennengelernt, der da hauptverantwortlich ist und der sagt nichts. Er ist dann da wie so verschlossen.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Ja, und dann haben wir halt noch den weichsten Belag, um die drei halt abzuschließen. Der hat zwar auch Metallanteile drin, also da ist so ein bisschen Messing mit eingearbeitet, aber das Pulver, was dann verpresst wird zum Belag, ist halt eher weicher. Und reibt sich halt schneller ab als die anderen beiden genannten.
Ja, wenn du jetzt mal diese drei Beläge kategorisieren würdest, mhm. dann für wen ist welcher gedacht?
Der Racer oder der sehr stark punktuell Bremsende, der wäre jetzt mit unserem weichen Belag, mit dem blauen Belag, super aufgehoben, jetzt auch in Verbindung mit unserem Race-Rotor. Das ist in Labortests auf jeden Fall die beste Kombination. Also wir haben so einen neuen Rotor rausgebracht mit so ganz vielen Löchern. Intern heißt der 05er oder hat die in der Modellbezeichnung drin. Das ist auf jeden Fall die höchste Bremskraft. Also gefühlt bei Testfahrten als auch im Labor. Mhm. Für jemanden, der jetzt nicht so viel zu tun haben möchte mit seiner Bremse oder der wie ich, also ich bin so ein bisschen Schleifenbremser und okay. da ist der Rote halt perfekt. Der macht auch, der ist trocken, nass, kann der beides sehr gut. Der Blaue hat vielleicht so ein bisschen Defizite im Nassen also der Rote ist halt, verschleißt langsam, macht nie Geräusche, verzögert auch sehr, sehr gut. Der ist dann halt irgendwie so die sichere Bank. Und mein Lieblingsbelag, der metallische Belag, der macht halt Geräusche, also so metallische Geräusche und hat auch eine super Verzögerung, ist dann halt der Verschleiß der Scheibe. Das würde ich nur, wenn ich jetzt in den Bikepark gehe und es ist bisschen schlechtes Wetter, dann würde ich den montieren.
Ja.
Ansonsten würde ich ihn nicht montieren.
Okay. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, wichtig, dass man sich halt wirklich einschätzen kann und sagen kann, hey, ich bin so und so, ich bin der Fahrer und ich brauche das, weil das, was du jetzt gesagt hast, es gibt es natürlich, es gibt es von SRAM, das gibt es von Shimano, von Magura, also eigentlich von allen großen Herstellern, die bieten unterschiedliche Beläge an. Und da ist dann schon wirklich, um aus seiner Bremse das Maximale rauszubekommen, kann man da schon mal schauen, okay, wo liege ich, was ist denn für mich eigentlich der beste Belag? Und dann natürlich auch hin und wieder mal, fahre ich jetzt in die Alpen, kann ich vielleicht was ändern oder so. Also da kann man schon sehr, sehr viel machen und man hat am Ende auch einfach deutlich mehr Spaß im Radfahren. Gerade das Thema Armpump und so hast du ja angesprochen. Wenn man sich da halt einfach ein bisschen drum kümmert, dann hat man einfach einen deutlich schöneren Urlaub oder halt deutlich mehr Spaß zu Hause.
Ja, dafür sind halt irgendwie so Festivals oder Events gut, dass man dann halt auch mal andere Bremsen fährt und dann merkt man halt auch, die Ergonomie des Hebels ist auch was ganz Wichtiges und der Druckpunkt, also mag man den Druckpunkt, das ist auch, und dann kann man halt auch mal testen mit unterschiedlichen Belägen. Es gibt ja auch Drittanbieter in Hülle und Fülle und jeder hat da sein Marketing zu Recht auch. Also manche haben den Vorteil, die anderen haben den Vorteil und so weiter. Aber man kann dann halt, wenn man ein passendes Setup hat, ist das eigentlich was Gutes, weil man kann es dann halt auch ausblenden. Also die Bremse macht das, was er
Genau.
machen soll. Ich muss mich nicht darauf konzentrieren. Ich bin zufrieden mit der Verzögerung und sie funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Da hätte ich auch jetzt gleichzeitig noch einen Tipp, was
Ja, hau raus.
bei allen Bremsen eigentlich, also ich mache das ja auch so, Bremsen ist unser Hauptding und ich greife ja dann in relativ viele Bremsen rein und merke dann, okay, die hat jetzt so ein klein bisschen so einen Druckpunkt wandern, also die ist etwas schwammig, schon im Stehen merke ich das am Hebel. Und da ist halt so, dass wir haben ja am Hebel einen Ausgleichsbehälter, der ist im Vergleich zu Auto und Motorrad ist der geschlossen, also es sitzt eine Membran obendrauf und da kann auch Luft, ein bisschen Luft hin. Besser ist es aber, da ist gar keine Luft drin. Und dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Also wir haben einen Trichter, Shimano hat einen Trichter, Magura hat eine Spritze mit einem Loch in der Seite. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Spritze. Also meine Empfehlung wäre, häufiger mal den Trichter draufzusetzen oder die Spritze und diese letzte Luftblase, die da vielleicht noch drin ist, rauszumachen. Sorgt für einen härteren Druckpunkt und die Bremse wird dann halt auch beim Bremsen bleibt die, wo die ist, also kein Druckpunkt wandern oder sowas.
Ja, es kennen vielleicht Leute, die halt auch mal mit der Gondel fahren oder so. Dieses Problem mit der Luft oben drin ist ja erstmal nicht so ein richtiges Problem, solange das Rad so steht, wie es gedacht ist. Wenn du das jetzt aber irgendwo hinhängst, das Schlimmste ist noch irgendwie, du hängst das am Hinterrad auf, da muss man ja bei manchen Gondeln das am Hinterrad aufhängen. Und dann wandert diese Luft halt langsam ins System und die Leute kennen das vielleicht, die nehmen das ab, greifen in die Bremse und das erste Mal greifen die ins Leere, weil halt einfach diese Luft da drin ist. Von daher macht es auch daher schon Sinn zu gucken, dass das so gut gewartet ist, wie es irgendwie geht. Und es ist ja wirklich kein großes Ding, da mal kurz den Trichter drauf zu setzen, ne? Da muss man also sich nicht großartig mit Bremsen entlüften auskennen, sondern es ist halt Trichter drauf, und
Richter,
zweimal die Bremse ziehen.
zweimal die Bremse ziehen. Wir haben so einen Stößel in der Mitte, der das verschließt. Den kann man auch nochmal rausziehen. Dann erzeugt man halt mit den O-Ringen, die da drin ist, so ein bisschen Sog. Dann kommt auch nochmal eine Luftblase angetanzt. Und geht aber halt bei allen anderen Herstellern genauso. Und man kann das auch über Nacht einfach stehen lassen. Da tut man sich auch, ist kein Problem. Wenn es vielleicht total staubig ist, deckt man das so ab, dass jetzt da kein Staub reinkommt. Aber ansonsten einfach mal so ein klein bisschen sich um die Bremse kümmern. Und was halt auch, das ist auch für alle Hersteller sehr gut, zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht, so mit so stickigen Pisten, also so Kolben im Bremssattel, die ein bisschen fest sind wegen Staub, Verschmutzung oder ja, also wenn man den Belag eh mal wechselt, ja, dann und man hat das Fahrrad auf dem Fahrradständer, man macht das Rad raus, man macht die Beläge raus, dann steckt man halt einfach mal die Finger vorsichtig dazwischen rein und zieht die Bremse nicht zu so fest, sonst gibt's blaue Fingernägel. Aber dann kann man schon mal gucken, kommen alle Kolben gleichzeitig? Und wenn nicht alle Kolben gleichzeitig kommen, dann wäre es halt sehr gut, das zu mobilisieren. Dafür gibt es Werkzeuge. Man kann zum Beispiel von Burseman, jetzt habe ich ja wieder eine Marke genannt, gibt so ein Tool, da kann man 3 Kolben sperren und einen rausfahren lassen. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Also man darf es nicht übertreiben, dass der Kolben blockt, aber dann fährt man den raus, schmiert den mit dem Bremsmedium, also man nimmt das Öl und einen Q-Tip, dippt das da so rein, schmiert außenrum, macht so ein bisschen sauber und drückt den wieder zurück. Und das könnte man mit allen Kolben machen und dann laufen die wieder sauber und geschmiert. Und die Königsdisziplin wäre jetzt dann noch, wenn man währenddessen oben den Trichter am Hebel hat, dann gibt es auch nochmal so eine Bewegung von diesem Öl und das macht halt die Bremse dann perfekt. Also jetzt nicht nur bei uns, auch bei anderen, die es dann, also merklich ist das dann nochmal ein Tuning der Bremse. Also das kann ich nur als Tipp mitgeben. Dafür gibt es auch wahrscheinlich Videos.
Habe ich jetzt schon wieder was gelernt? Ich hätte, also, ne, gerade dieses Thema, ja, fester Kolben und so, ja, ich habe dann immer so dran rumgedrückt und so, aber dass du das dann halt mit dem Öl nochmal irgendwie so schmierst, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Ja,
also final, das ist halt wichtig. Also wir arbeiten jetzt mit Öl, wo jetzt Öl nicht hin, also an dem Belag sollte nie Öl kommen. Und wenn ich das jetzt dann auch gemacht habe, also wenn der Sattel dann, wenn ich jeden Kolben geschmiert und bewegt habe und wieder zurückgedrückt habe in seine Ursprungsposition, dann reinige ich auch nochmal mit Alkohol. Also ich nehme Isopropylalkohol oder Isopropanol oder Ethanol. Ich nehme keinen Bremsenreiniger, einfach nur aus dem Grund, weil das sprüht man in die Gegend, das steht ewig in der Luft und Alkohol tut es auch und ist eigentlich auch günstiger. Also ich nehme dann Alkohol und reinige das dann nochmal und erst dann kommen neue Belege rein und dann baue ich die Scheibe ein. Währenddessen lasse ich auch immer noch oben den Trichter auf dem Hebel und der ist auch immer noch geöffnet. Also am Sattel mache ich auch gar nichts auf, also keine Entlüftungsbohrung oder so. Ich bewege da nur die Kolben und dann habe ich die Scheibe drin, dann ziehe ich den Bremshebel, die Beläge legen sich an und dann weiß ich, okay, mein Ölvolumen ist jetzt genau kalibriert, also wenn ich dann auch den Sattel ausgerichtet habe und dann ist der Druckpunkt wirklich sehr gut und at its best. Das geht bei jeder Bremse. Im Zweifelsfall, das jetzt also mit den Zuhörern, die Bremse ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Das Wichtigste an unserem Fahrrad, wenn man sich unsicher ist, lieber nochmal einlesen oder Videos gucken oder irgendwas. Also
die nicht einfach drauf losschrauben.
Die Bremspower sollte dann auch bei einer Testfahrt nochmal gegeben sein. Das sollte dann kein Geräusch sein. Der Druckpunkt sollte schön sein, nicht schwammig und so. Und dann wäre das aber halt ein Tuning, das man an seinem Rad machen kann, was der Bremse dienlich ist.
Und was jetzt erstmal nichts kostet. Genau, jetzt tust du neue Beläge rein und dann habe ich halt gelernt, dass das Thema Einbremsen total wichtig ist. Klar, wir kennen das alle irgendwie, man fährt dann irgendwie so zweimal auf der Straße rum, bremst die Dinger so ein bisschen ein. Vielleicht erstmal so, was passiert beim Einbremsen?
Beim Einbremsen, also bei, wir haben eine neue Scheibe, wir haben neue Beläge. Es tragen sich Partikel vom Belag auf die Scheibe über. Also die Scheibe ist ja recht, also die sieht zwar glatt aus, aber die hat halt natürlich auch durch ihre Struktur so Mikroriefen und Rillen. Und unser Belag schleift ja da drüber und da setzt sich dann halt ein Teil des Belags in diese Mini-Riefen und Rillen. Und das sorgt dann auch für diese Verzögerung. Also wir haben einen Teil vom Material nicht nur im Belag, sondern halt auch auf der Scheibe. Und erst dann ist auch diese Bremspower richtig gut. Mache ich das nicht oder, also gebe ich, es gibt dann halt verschiedene Szenarien. Ich bremse ein, mache das halt so auf dem Parkplatz so ein bisschen und gehe dann in den Wald und gebe punktuell zu viel Hitze auf einmal in das System ein. Dann kann der Belag verglasen. Der macht dann schreckliche Geräusche. Du holst auch den Belag raus. Das sieht aus wie so eine schwarze, glänzende Schicht. Bisschen so wie Mineralien, irgendwie kristallisch glänzend, dann ist der Belag Fritte. Also den kannst du wegschmeißen, das wird nichts mehr. Der ist auch tiefengeschädigt. Du kannst es abschmirgeln, abschleifen, das Geräusch kommt wieder. Schreckliche Geräusche und, wollen wir nicht und Bremspower auch nicht so gut.
Und das kann ja wirklich schon nach, also es kann super schnell passieren, ne?
Mhm. Aber nur am Anfang. Also darum sollte man ja auch bei neuen Belägen und neuer Scheibe so ein klein bisschen Piano machen und das korrekt einbremsen, weil es ist ja auch, also so ein Belag kostet ja auch so 20 Euro bestimmt oder so, das ist ja auch eine Investition. Und manche fahren auch rum und haben halt nicht die Bremspower, wie es sein könnte, was dann halt schade ist, weil ein Performanceverlust. Von daher, ich halte das Einbremsen für wichtig. Wir haben jetzt eine Einbremsmaschine, mit der ist das halt sehr einfach. Das ist dann halt aber wahrscheinlich eher was für die Werkstatt, weil für den Endkonsumenten recht teuer.
Aber ich meine, es ist schon auch gut darauf zu achten, selbst wenn ich jetzt halt das nicht selber mache, sondern mir die Beläge wechseln lasse. Ich meine, Bike Leasing, ungefähr bei jedem Service-Intervall vom Bike Leasing kommen neue Beläge rein, ob müssen oder nicht. Und da muss ich ja schon irgendwie drauf achten, hat der Händler das jetzt gemacht oder muss ich das noch selber machen? Aber hast du das Gefühl, dass da immer drüber aufgeklärt wird, dass es gemacht werden muss? Oder ist das meistens schon gemacht oder wie schaut es da aus?
Also ich kann es jetzt nur sagen, in der Fahrradwerkstatt, wo ich jetzt zuletzt gearbeitet habe, haben wir das immer eingebremst und haben auch sehr drauf geachtet, haben aber dem Kunden dann auch immer noch den Hinweis gegeben, es sind neue Beläge drin. Er muss jetzt vielleicht dann auch nochmal, also das ist vielleicht fürs Einbremsen sehr wichtig. Man kann das machen, dieses ganze Szenario mit dem Einschleifen und Einbremsen und ein bisschen aktivieren. Man braucht dann aber bei fast allen Belägen auch nochmal so einen Moment im Wald, vielleicht abfallende Straße, und man gibt mal einmal dann so richtig Hitze rein. Aber ganz wichtig, erst nach dem Einschleifen. Erst einschleifen und dann ein bisschen Hitze. Der Belag, da sind ja auch Lösungsmittel drin oder so, durch die Hitze verdampft es, es wird alles ein bisschen poröser und dann wird die Bremskraft auch nochmal stärker. Also das haben wir damals in der Werkstatt dann immer dazu gesagt, du hast neue Beläge drin, bevor du jetzt in den Trail reinfährst, fahr auch nochmal so eine leicht abfallende Strecke, lass ein bisschen die Bremsbeläge schleifen, also so leicht schleifen, dann kommt Hitze ins System und dann kriegen die auch nochmal die volle Power. Wenn jetzt der Radladen das nicht macht, also kein Hinweis auf bitte bremsen Sie korrekt ein, hier haben Sie einen Zettel, da steht alles drauf oder was es halt alles gibt, dann kann es halt sein, dass entweder nie die volle Bremspower da ist oder dass die Bremsbeläge verglasen und dann steht halt der Kunde recht schnell wieder im Laden und sagt, geht nicht.
Ja, für den Händler ja gut, ne? Verkauft er nochmal Beläge. Aber nee, sollte natürlich nicht sein, aber ich meine, es ist natürlich auch super schwierig als Händler, wenn du jetzt nicht so eine Maschine hast, das vernünftig einzubremsen, oder? Weil du brauchst ja schon Gegebenheiten, damit das halt überhaupt funktioniert. Erklär mal bitte kurz, wie würde jetzt Einbremsen ohne eine Maschine funktionieren?
Also ich würde das Fahrrad beschleunigen auf so 20, 30 km/h. Und würde jetzt, also früher habe ich so punktuell immer abgebremst, das mache ich jetzt nicht mehr, ich mache das jetzt so wie die Einbremsmaschine. Ich drehe rein und halte das Rad auf Geschwindigkeit und dann lasse ich schleifen. Und das mache ich dann so für so 10, 15 Sekunden und dann lasse ich los. Wichtig ist, ich bremse nicht auf Null ab und ich drücke auch nie die heißen Beläge stehend irgendwie auf die heiße Scheibe, das mache ich nie. Also so, ich bin immer am Fahren und dann wiederhole ich das halt 3-4 Mal. Dann habe ich Belag auf die Scheibe übertragen, habe das eingeschliffen aufeinander und dann fange ich nochmal an, halt entweder dann diese punktuellen Dinger, aber nie auf Null runterbremsen, sondern immer wieder losrollen. Also Hitze abkühlen und dann sind die eingeschliffen. Das ist jetzt mit einem E-Bike kein Problem. Mit einem normalen Bike ist es halt etwas anstrengender. Und ja, wenn es jetzt die Werkstatt macht und es regnet draußen, ist es halt auch manchmal unangenehm. Darum ist halt so eine Einbremsmaschine praktisch.
Vorteilhaft, ja. Was denkst du, wie viel, oder gibt's da Infos, wie viel Prozent an mehr Leistung kriegst du dann daraus, wenn du den Belag vernünftig eingeschliffen hast oder das System vernünftig eingeschliffen hast?
Ja, also das ist, finde ich auch sehr interessant. Also das kann jetzt, ich teste ja auch Bremsbeläge von uns, unterschiedliche Belagmischungen und also da habe ich die dann alle vorher korrekt eingebremst und dann teste ich die aber hintereinander weg. Und das ist schon krass, also diese Unterschiede zu merken in den Belagmischungen. Da kann man bei der Power schon ganz schön nochmal was rausreißen. Also ich würde so, ja, so 15, 20% mehr geht schon, wenn man das für sich passende Setup gefunden hat.
Okay, das ist natürlich auch dann schon richtig viel, ne? Und wenn man eher jetzt zu Hause geht, das hat man meistens noch. Man weiß halt, wo es hergeht und so. Es kommt natürlich darauf an, wo du zu Hause wohnst, ne? Wenn du in den Alpen wohnst, dann ist es natürlich was anderes. Aber gerade wenn du halt irgendwie in Urlaub fährst, irgendwo in die Berge, dann ist es halt irgendwie so eine Sache, du hast einfach so viel mehr Spaß dabei, wenn dieses System irgendwie funktioniert und wenn du dir da keine Gedanken machen musst, ne?
Ja, es
Und von
ist.
daher ist das wirklich ein richtiger Tipp, das zu machen.
Ja, also so ein bisschen sich um die Bremse kümmern und den für sich passenden Belag finden, das ist schon gut und es ist auch kein großer Aufwand. Also sich um die Bremse, um die Pflege der Bremse zu kümmern, das mit dem Belag, ja, das kann man. Meistens gewöhnt man sich ja auch an den Belag. Also wenn man jetzt wie ich
Ja.
den favorisierten roten Belag hat, den fahre ich immer, dann habe ich aber von Zeit zu Zeit mal ein Rad drunter und da ist dann ein anderer Belag drin und dann merke ich schon, ah, okay, wenn ich jetzt da so reingreife wie sonst, dann kommt so ein kurzes Kopfnicken und okay, der steuert halt härter ein.
Ja, ich fahre ja auch den blauen Belag von euch und bin da super happy. Ich habe die anderen auch schon probiert und das ist wirklich interessant. Also selbst bei mir, der ja doch, ich würde sagen, überdurchschnittlich viel fährt, merke ich halt viele Unterschiede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Frühjahr nach Finale gehe, dann fahre ich zum Beispiel lieber die Dea Evo von euch anstatt die Evo Pro. Bin ich ein bisschen fortgeschrittener im Sommer, fahre ich lieber die Evo Pro, weil die eben wie diesen, krasseren Druckpunkt hat und so. Also je nachdem, wie man auch gerade so am Start ist, wie man gerade selber Rad fährt, ändert sich das auch über die Saison immer mal wieder, ne? Und genau so ist das ja auch mit den Bremsbelägen. Bin ich jetzt irgendwie im Winter viel unterwegs, gehe ich vielleicht auf den, bin ich noch nicht so fit und fahre eher so Mellow Trails, fahre ich lieber den. Und wenn ich dann halt irgendwie in die Berge gehe, im Sommer, 2 Wochen Saarbach-Hinterglemm, dann fahr ich halt lieber irgendwie einen anderen Belag. Und das ist wirklich einfach ein Tipp. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum wir das so ein bisschen noch mal genauer unter die Lupe genommen haben. Es macht einfach einen riesig großen Unterschied und es bringt euch am Ende sehr viel mehr Spaß, ohne viel Zeit oder Geld zu kosten. Und von daher, vielleicht kannst du so zum Abschluss der Folge nochmal einfach so deine 3 bis 4 Tipps zusammenfassen, die, wo du sagen würdest, kümmert euch darum und dann seid ihr eigentlich super aufgestellt.
Also Tipp Nummer eins, von Zeit zu Zeit einfach mal den Trichter oben drauf schrauben und gucken, ob vielleicht eine Luftblase drin ist im System und die dann halt rausholen. Tipp Nummer zwei, beim Bremsbelagwechsel gucken, ob alle Kolben sauber rauskommen und auch in dem Zuge dann den Bremssattel reinigen mit Alkohol. Und einem sauberen Tuch. Tipp Nummer drei, kommen die Kolben nicht gleich raus, dann ein Kolbenjogging oder eine Kolbenmobilisierung durchführen. Gerne auch mit einem Trichter oder Spritze mit geöffnet, also dass sich die Flüssigkeit oben am Hebel, am Bleedport frei bewegen kann und dann die Kolben halt bewegen. Das sorgt dafür, dass es halt nochmal diese Bewegung im Öl gibt und auch eventuell nochmal eine Luftblase nach oben schießt. Tipp Nummer vier. Ihr habt eine Komplettentlüftung eures Systems gemacht. Da entstehen Microbubbles. Also man schiebt Flüssigkeit von A nach B. Es kommen so ganz kleine Luftbläschen entstehen dann durch die Bewegung. Da wäre mein Tipp, wenn alles fertig ist, Kabelbinder, Gummibänder oder so Klettbänder um den gezogenen Hebel drum machen, über Nacht stehen lassen. Unter Druck werden die Mini-Luftblasen werden unter Druck zu großen Luftblasen und große Luftblasen können aufsteigen in den Ausgleichsbehälter und sind dann da oben in Sicherheit. Und da können wir sie wieder halt mit so einem Quick Bleed, mit so Trichter entweichen lassen. Und Tipp Nummer 5, Ersatzbremsbelag dabei haben. Also es ist hilfreich, jeder hat seinen Ersatzbremsbelag dabei und gerade auf größeren Touren sollte man das auch nicht dem Zufall überlassen. Und wenn man selbst den auch nicht braucht, aber ist vielleicht einer im Team dabei, in der Gruppe, der ihn benötigt und dann geht's halt einfach weiter,
ja,
gehört für mich in den Rucksack oder Hitbag oder in das Staufach des Rahmens und das wären
ja,
jetzt stimmt. Mal so 5 also Tipps. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber die sind mir jetzt direkt eingefallen.
Ja, ja, aber die sind schon mal super. Und grundsätzlich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das nochmal alles mit uns durchzugehen. Und ich habe wieder, also obwohl wir letzte Woche drüber gesprochen haben, habe ich dieses Mal schon wieder was gelernt. Und finde ich super cool. Also vielen, vielen Dank, dass auch in so einem Thema, was man ja eigentlich tagtäglich vor sich hat und wo wir eigentlich alle denken, ja, ja, wir können das schon, dass man da einfach noch mit so kleinen Tipps einfach ein bisschen weiterkommt. Auch ich, der jetzt irgendwie seit so vielen Jahren sehr viel Fahrrad fährt, da immer noch mehr lernt. Also mega cool.
Ja.
Und danke, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast. Und
sehr, sehr
ich hoffe, das nächste Mal, wenn ich bei euch bin, dann gehen wir mal gemeinsam Radfahren und dann drückst du dich am Donnerstag nicht. Dann gehen wir gemeinsam auf die Trails.
Ja. Ja, ich könnte dann auch, also ABS, wie gesagt, ist ja auch so ein Thema, würde ich ja auch gerne mal zeigen oder könnten wir auch nochmal drüber sprechen, also jetzt im Podcast oder privat, beim Antrieb, das ist das Gleiche. Und über was wir ja vielleicht auch mal sprechen können, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber letztes Wochenende beim Sea Otter Classic gab es auch ein Downhill-Rennen und Nico Mulali, der für Frameworks TRP, so heißt das Team, arbeitet, ehemaliger Rennfahrer ist, aber kein aktiver Rennfahrer ist, hat das Rennen aber gewonnen auf einem 32 Zoll Vorderrad.
Ja. Ich glaube, das wird uns dieses Jahr noch das ein oder andere Mal blühen, dass sowas kommt, ne? Also ich habe da ja mit Taxi auch schon drüber gesprochen, dass er auch hier und da schon mal 32 Zoll rumgerollt ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ist. Ja. Und ja, es bleibt nicht, es wird nicht langweilig bei uns in der Bike-Szene.
Ja.
Und es kommen immer mehr coole Sachen dazu und da hören wir uns auf alle Fälle nochmal wieder und ja, auch das Thema ABS und inwieweit ist das auch was für wirklich sportliche Fahrer und so, sollten wir nochmal ausführlicher besprechen.
Ja, sehr gerne.
Cliffhanger. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal bei dir. Spaß. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir, wirklich, dass du das gemacht hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich, ich glaube, vor die Firma ins Auto gesetzt hast, ne, damit der Sound am besten ist.
Ja, hier habe ich schön Ruhe.
Genau. Und in diesem Sinne, ey, vielen, vielen Dank.
Mach's
und
gut, Tobi.
Bis bald.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.